Ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen an diesem Sonntagmorgen. War schon sehr spannend, was man alles erleben durfte. Und ja, jetzt hoffe ich, dass wir auch noch aufmerksam sind auf die Predigt, auf das Wort Gottes. Ich möchte mich kurz vorstellen, wer mich noch nicht kennt. Ich bin jetzt seit circa 3 Jahren in Bülach Pastor. Wir sind vor über 20 Jahren aus dem schönen Österreich in die schöne Schweiz gekommen. Mit 3 Kindern, die mehr oder minder hier aufgewachsen sind. 3 Töchter, muss ich sagen. 3 schöne Töchter. 2 sind schon verheiratet. Wir haben 2 Enkel. Und unsere mittlere Tochter, die sollte eigentlich schon das Kind geboren haben, aber es will noch nicht kommen. Das ist ein Gebetsanliegen, dass es doch kommt und nicht irgendwie dann da mit medizinischen Maßnahmen eingeleitet werden muss. Und die 3. Tochter, die wäre noch zu haben. Da könnte man noch diskutieren, den Brautpreis verhandeln. Könntest du dann gerne zu mir kommen. Damals bin ich gekommen, aus beruflichen Gründen sind wir in die Schweiz gekommen. Ich war im medizinisch-wissenschaftlichen Bereich tätig, das ist mein Hintergrund. Habe dann noch Theologie studiert und dann angestrebt, was mich wirklich begeistert, nämlich die Bibel und der Dienst im Reich Gottes. Das ist das, was mich wirklich begeistert. So, ich glaube, das reicht. Oder gibt es noch was, was ihr gern wissen wolltet? Nein, ich glaube nicht, sonst können wir ja noch dann im Zusammenhang mit dem Brautpreis auch darüber diskutieren. Ich habe euch unseren Jahresvers mitgebracht. Wir haben, also vielleicht habt ihr auch diese Tradition, dass man zu Beginn des Jahres einen Vers zieht. Wir haben gezogen 1. Korinther 16, Vers 13. Wachet, steht im Glauben. Warte, das brauche ich noch. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und stark. Oder wie die Elberfelder Bibel sagt, wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Das ist ein Power-Vers, würde ich sagen. Und ich war etwas überrascht, dass wir diesen Vers als Gemeinde bekommen haben, weil ich hätte mir irgendwie gern so einen Vers gewünscht, so eine Verheißung Gottes. Ihr kennt so wahrscheinlich diese schönen großformatigen Kalender, wo immer so schöne Verse draufstehen. So einen hätte ich mir gewünscht, so einen Streichelvers, ja, wo daraus hervorgeht, dass Gott uns zur Seite steht und uns hilft, wo wir gerade, in welchen Schwierigkeiten wir gerade drinnen stecken. Das hat Gott nicht gemacht, er hat uns diesen Vers gegeben. Und dieses Bild, was ihr hier seht, das ist aus einem Künstler aus der Gemeinde, der jedes Jahr den Jahresvers in ein Bild fasst. Dieser Vers steht also ganz am Ende des 1. Korintherbriefes. Und wenn wir uns jetzt die Gemeinde in Korinth vor Augen halten, die ja diesen Vers bekommen hat ursprünglich, dann könnte ich mir vorstellen, dass es denen ähnlich gegangen ist wie mir, dass sie auch lieber einen ermutigenden Vers bekommen hätten, als eine Aufforderung, stark und mutig zu sein. Die Gemeinde in Korinth war erfüllt mit Schwierigkeiten, Streitereien, Gruppenbildungen, moralische Verfehlungen, Ärger als in der Welt, sagt Paulus, das gibt es nicht einmal in der Welt, was bei euch hier vor sich geht. Gerichtsprozesse unter Geschwistern, Götzendienst, Chaos im Gottesdienst, lehrmäßige Verirrungen. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, verglichen mit dieser Gemeinde sind ja wir sogar eine Mustergemeinde, weil vieles von dem kommt bei uns nicht vor. Aber da muss man sehr aufpassen, gell? Kein Grund für Überheblichkeit, denn wir haben jeder an unseren Dingen zu schaffen. Unser Maßstab ist nicht die Gemeinde in Korinth, sondern unser Maßstab ist Jesus Christus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es eben diesen Briefempfängern ähnlich ergangen ist. Ich sage, jetzt haben wir hier diese Fülle an Schwierigkeiten und Problemen. Warum, Paulus, sagst du uns zum Schluss, Seid mutig, wachsam, mutig, stark, mannhaft. Warum sagst du uns das? Dieses Thema, mutig und stark zu sein, finden wir in der Heiligen Schrift immer und immer wieder. Das taucht ständig auf. Ich habe ein paar Verse mitgebracht. Zum Beispiel, als Mose noch gelebt hat, bevor sie ins gelobte Land gezogen sind, sagt Mose zu Josua im Hinblick auf die Eroberung des Landes Kanaan: Sei mutig und stark, seid stark und mutig, fürchtet euch nicht, sagt er zum Volk und zu Josua. Sei stark und mutig. Nachdem dann Mose gestorben war, sagt Gott zu Josua: Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, wiederum im Zusammenhang mit der Eroberung des Landes. Josua greift es dann auf und sagt zum Kriegsherr: Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht, seid stark und mutig im Kampf. Aber nicht nur bei der Eroberung des Landes war es so, sondern auch zum Beispiel ein Joab, der Kriegsherr von David, sagt auch zu seinen Mitkämpfern: Seid mutig und stark. Interessant, David zu seinem Sohn Salomo angesichts des Tempelbaus, der vor ihm steht, Salomo, ein ganz junger Mann, sagt David zu ihm: Sei stark und mutig und handle. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Ganz interessant. Sei nicht niedergeschlagen angesichts der Dinge, die auf dich warten. Ein gewaltiges Bauprojekt, das David dem Salomo anvertraut hat. König Hiskia, als Jerusalem belagert war, völlig aussichtslos, sagt auch er zu den Leuten: Seid mutig und stark. Und was David, der das immer wieder auch in den Psalmen sagt, auf das kommen wir gleich noch, aber die Gemeinsamkeiten all dieser Stellen, wo es darum geht, mutig und stark zu sein, ist die, dass das Volk Gottes massiv bedrängt ist und vor aussichtslosen Situationen steht. Und genau in diesen Situationen kommt das Wort Gottes: Seid mutig und stark. Psalm 27, im Psalm Davids, da kommt das zum Ausdruck: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Also ich wüsste schon, vor wem ich mich fürchte. Aber das ist eben genau das, was wir auch im Lied gesagt haben. Er sagt es zu sich selber: Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Harre auf den Herrn, heißt es dann ganz zum Schluss. Harre auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark und harre auf den Herrn. Also zuerst spricht er zu sich selber und nachdem er innerlich stark geworden ist, spricht er jetzt zu denen, die den Psalm lesen, auch zu uns: Harre auf den Herrn, sei mutig und dein Herz, dein Inneres sei stark. Harre auf den Herrn. Die Schwierigkeiten, die David hier aufzählt, die sind gewaltig. Und wir kennen das Leben Davids. Es ist von Schwierigkeiten geprägt, von Anfang bis zum Ende. Von Anfang bis zum Ende. Und die Botschaft, wie gesagt, an uns ist eine Ermutigung, auf den Herrn zu vertrauen. Und wenn wir das jetzt in Verbindung setzen zu dem Vers aus 1. Korinther 16, 13, dann sehen wir, dass drei der vier Elemente dieses Verses in diesem Psalm vorkommen. Nämlich, dass auf den Herrn harren, das ist der Glaube, mutig zu sein und stark zu sein. Drei Elemente, drei Gebote unseres Verses kommen in diesem Psalm zum Schluss vor. Und da sehen wir, dass es ein durch und durch biblisches Wort ist, das Gott uns auffordert, stark und mutig zu sein. Und ich hoffe, dass es auch zum Ausdruck gekommen ist, dass es eben nicht eine Art Überforderung ist, dass man sagen könnte, ja, jetzt geht es mir eh schon so schlecht und jetzt kommt Gott und sagt so, jetzt erst recht, jetzt geh voran. Das könnte man auch als eine Überforderung erleben, so wie ein Todesstoß eines Kämpfers, der bereits am Boden liegt. Aber so ist Gott nicht. Wenn Gott etwas sagt, dann ist es uns zur Ermutigung. Und es ist quasi eine Verheißung, obwohl es im ersten Moment gar nicht wie eine Verheißung ausschaut. Es ist ja eine Aufforderung an uns, stark und mutig zu sein. In unserem Vers heißt es, stehet fest im Glauben. Stehet fest im Glauben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber also in meinem Glaubensleben habe ich das immer mehr oder minder in der Weise missverstanden, dass ich geglaubt habe, jetzt muss ich noch mehr glauben. Aber wie viel Glauben ist denn genug? Oder ich muss mich noch mehr anstrengen, noch mehr in der Bibel lesen. Aber wie viel Bibel lesen ist denn genug, dass Gott mich segnen kann? Seht ihr dieses Denken, das eigentlich komplett falsch ist? Gott sagt ja nicht, jetzt mach noch mehr. Oder wie es teilweise auch vorkommt, dass man für Heilung betet, dass Menschen, Christen, Geschwister, die krank sind, man betet für Heilung, dann wird er nicht gesund und dann gibt es welche, die sagen, ja, du hast doch nicht genug geglaubt. Furchtbar, oder? Wie viel Glaube ist genug, dass ich geheilt werden kann? Wir lesen oder wir reden von Glaubenshelden. Das sind die großen Glaubenshelden, zum Beispiel ein David. Aber ich bin ein Würstchen. Ich bin doch kein Glaubensheld. Übrigens, prüft einmal, ob der Begriff Glaubensheld in der Bibel vorkommt. Wir reden von Glaubenshelden, aber den Begriff finde ich nicht in der Bibel. Und auch da sehen wir, dass wir oft zu sehr mit uns selbst beschäftigt sind, mit unseren Möglichkeiten, mit unseren Fähigkeiten, unserer Intelligenz und. Und zu wenig auf Gott. Denn wenn es heißt, dass wir fest im Glauben stehen sollen, dann ist meiner Ansicht nach die Betonung auf dem Glauben. Wir stehen fest, oder man könnte sagen, durch den Glauben. Der Glaube ist es, der uns Festigkeit gibt. Es ist nicht meine Kraft, die mir Festigkeit gibt, auch wenn ich mir das immer wieder mal einbilde. Nein, es ist der Glaube an einen großen Gott, der mir Festigkeit gibt. Also, es geht nicht darum, dass wir stark sind, sondern es geht darum, dass wir einen starken Gott haben. Das ist der Kern der Sache. Das ist der Kern der Sache. Das ist Glaube. Und das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium. Wir können ja mal kurz reflektieren, wie haben wir uns bekehrt? Wie haben wir uns bekehrt? Indem wir alles getan haben, was Gott will von uns? Ich hoffe nicht, dass das die Vorstellung ist, dass wir uns so bekehrt hätten und so zu Kinder Gottes geworden sind. Das ist oft eine Schwierigkeit bei jungen Menschen, die in christlichen Familien aufwachsen. Das ist so selbstverständlich, der Glaube. Das Evangelium ist so selbstverständlich. Aber doch muss jeder sich bekehren und Jesus Christus um die Erlösung von seinen Sünden bitten. Das heißt, die Bekehrung geschieht nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Gott in unser Leben kommt, weil er uns aufzeigt, dass wir Rettung brauchen. Und dann geht es aber mit dem Glaubensleben im gleichen Stil weiter. Dass Gott uns zeigt, wie schwach wir sind und dann aber sagt, sei stark im Glauben. Geh voran im Glauben. Und das finde ich so etwas Spannendes für unser Glaubensleben, für unser Heiligungsleben, dass es einerseits aktiv ist, Gott sagt, sei stark, sei mutig, geh voran. Also es ist nicht eine Passivität, dass ich da sitze und sage, Gott schenkt mir Liebe. Und dann warte ich darauf, dass Gott mir Liebe schenkt, irgendwie passiv. Aber das Wort Gottes sagt, liebe deine Feinde. Also ich kann das nicht an Gott delegieren, sondern Gott sagt, liebe deinen Feind. Und trotzdem ist es Gott, der in mir diese Liebe schafft. Wie geht das auf? Es ist ein Geheimnis und es bleibt ein Geheimnis, aber wir dürfen aktiv vorangehen und im Vorangehen werden wir die Kraft Gottes erfahren. Ich werde die Kraft Gottes nicht erfahren, wenn ich da sitze und sage, Gott, schenk mir Liebe, schenk mir das und schenk mir das. Nein. Sondern Gott sagt, sei mutig und stark durch den Glauben. Und jetzt wollen wir uns diese vier Imperative, das können wir überspringen, das haben wir schon gesehen, die vier Imperative, die vier Befehlsformen, es sind vier Befehlsformen, wachet, was ist jetzt passiert? Wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Vier Befehlsformen wollen wir uns nun etwas genauer ansehen. Steht fest, haben wir schon ein bisschen jetzt ausgeführt. Feststehen bedeutet nicht zurückweichen, sondern zack, ich bleib da stehen. Im Epheserbrief heißt es zum Beispiel, dass wir dem Feind widerstehen sollen und wenn wir alles ausgerichtet haben, stehen sollen. Es kann ja sein, dass man vor lauter Widerstehen so schwach wird, dass man umkippt. Aber das will Gott nicht. Er sagt, widersteht. Und wenn ihr alles ausgerichtet habt, dann steht fest. Und das ist der Fels, auf den wir stehen, und der ist Jesus Christus. Auch Jesus sagt, wenn wir das Wort Gottes hören und tun, dann ist es wie ein Haus, das auf Fels gebaut ist. Das hat ein Fundament. Und das ist mit diesem Feststehen gemeint. Jetzt kommen wir zu diesen beiden Begriffen, seid mutig oder mannhaft und stark, denn auf diese Begriffe läuft es ja zu. Und das ist interessant, das heißt im wörtlich wirklich, seid mannhaft. Darf man das überhaupt noch sagen? Ist das eine gute Tugend, mannhaft zu sein? Ja, ihr lacht's und das ist wirklich eine Tragödie, dass man in unserer heutigen Zeit, es ist politisch nicht korrekt zu sagen, sei mannhaft. Das ist furchtbar. Die Heilige Schrift ist hier viel klarer und in der Heiligen Schrift ist Männlichkeit eine positive Tugend. In der Welt ist es negativ, da spricht man von der toxischen Männlichkeit. Die ist aggressiv, sexistisch, negativ, destruktiv. Stimmt aber nicht. In der Bibel ist Männlichkeit eine durch und durch positive Eigenschaft. Es geht nämlich in dieser Eigenschaft darum, dass man eben seinen Mann steht. Dass man standhaft ist. Dass man nicht zurückweicht, wenn Probleme auftauchen. Dass man nicht aufgibt, wenn sich nicht sofort eine Lösung abzeichnet. Auch ist damit gemeint, Verantwortung zu übernehmen. Das ist eines meiner Lieblingsthemen in der Gemeinde. Wer ist bereit, Verantwortung zu übernehmen? Das ist eine männliche Tugend, Verantwortung zu übernehmen. Und es macht mich schon nachdenklich zu sehen, dass diese Eigenschaften für Männer nicht mehr hoch im Kurs stehen. Und man merkt es auch in den Gemeinden, dass die nachkommende Generation vielfach Probleme hat damit, weil sie immer nur hören, das braucht man immer, das ist nicht so gut, oder wie auch immer. Und man zieht sich zurück in die Passivität. Aber das ist nicht Männlichkeit im biblischen Sinn. In Sprüche 31, dieses Loblied auf die Tugend, also auf die Frau, auf die Tugenden einer Frau, wird auch der Mann erwähnt. Und der Mann sitzt im Tor. Nicht um dort zu faulenzen, sondern um am öffentlichen Leben aktiv teilzunehmen. Das ist ganz interessant. Das wünsche ich mir auch für unsere Gemeinden, dass wir Männer haben, die ihre Verantwortung wahrnehmen. Mannhaftigkeit, und da ist natürlich auch der Mut drinnen, das ist klar. Und jetzt kommt noch was Interessantes. Diese Tugend der Mannhaftigkeit gilt auch für die Frauen. Denn die Christen, an die Paulus schreibt, sind Männer und Frauen. Und jetzt sagt er zu den Frauen, seid mannhaft. Und es ist einfach so, auch Frauen müssen mutig sein. Jeden Tag neu. In welchen Aufgaben auch wir immer drinnen stecken, diese Tugend des Muts, der Bereitschaft zu stehen, brauchen wir alle. Und jetzt kommt die nächste Aufforderung, seid stark, oder man könnte auch sagen, werdet stark. Und in diesem Gedanken steckt ja auch schon ein bisschen dieser Gedanke der Schwachheit drinnen, denn ich musste zu jemand, der ohnehin schon stark ist, nicht sagen, sei stark. Und das ist die Realität, dass wenn wir uns mit all den Problemen, die es so links und rechts gibt, auseinandersetzen, dann kann uns das Herz in die Hose gehen. Ja? Wir können mutlos werden oder niedergeschlagen werden, wie wir es gelesen haben bei Salomo. Und darum brauchen wir die Aufforderung, stark zu werden. Und diese Aufforderung kommt von Gott. Diese Stärke können wir haben, weil wir glauben. Wir gehen im Glauben voran und erleben die Kraft Gottes, der mit uns ist. Und jetzt kommen wir zum Wachsamsein. Das haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ist ja eigentlich das Erste. Seid wachsam oder wachet. Und der Hintergrund ist natürlich der Wächter, der am Wachturm ist oder auf der Stadtmauer, der Ausschau hält, ob der Feind kommt. Das ist der Hintergrund dieses Bildes. Und im Alten Testament lesen wir sehr viel über Feinde. Da war der Feind relativ klar. Das waren vielfach militärische Feinde, die in das Land eingedrungen sind, zu den verschiedensten Epochen der Geschichte Israels. Es war völlig klar, wir müssen aufpassen, der Feind kommt. Und ich glaube, bei uns ist das vielfach nicht mehr so klar. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ist euch bewusst, dass der Feind im Anzug ist? Dass der Feind ständig da ist? Dass wir wachsam sein müssen? Ist uns das bewusst? Ja, sehr gut. Aber darum heißt es, seid wachsam. Bleibt wachsam. Und wer sind unsere Feinde? Es gibt die offensichtlichen Feinde, die bei uns noch nicht wirklich so aktiv sind. Das sehen wir eher in Ländern, wo es offene Christenverfolgung gibt oder auch verborgene Christenverfolgung gibt. Zum Beispiel habe ich letzte Woche über Nordkorea gelesen, wo furchtbare Dinge geschehen, wo Christen einfach umgebracht werden, Punkt, fertig, oder in irgendein Arbeitslager deportiert werden. Das haben wir noch nicht. Wir erleben vielleicht da und dort Anfeindungen wegen unseres Glaubens. Wir spüren innerlich, dass wir uns schämen, unseren Glauben zu bezeugen, weil wir genau wissen, dass die Leute das nicht so toll finden mit dem Glauben an Jesus Christus, auch in unserer Kultur. Das ist also eine zunehmend oder eigentlich offen säkulare, weltliche Kultur, wo wir uns unseres Glaubens schämen. Das kennen wir, dieses Gefühl. Ich kenne das gut, wo man dann sagt, so und jetzt muss ich mich überwinden und möchte mich überwinden und Jesus Christus bezeugen. Das sind Beispiele von Feinden, die von außen auf uns kommen und die sind nicht so wahnsinnig problematisch in unserer Kultur, in unserem Land. Es gibt aber Feinde von innen und die sind vielfach subtiler. Und so lesen wir in der Heiligen Schrift Wachsamkeit gegenüber Irrlehren, dass wir die Augen offen halten, Wachsamkeit vor Verführung, und das kennen wir auch. Also man spricht heute unter uns Evangelikalen vom Postevangelikalismus. Also habt ihr das schon mal gehört? Noch nicht gehört? Das ist eine Strömung, die mehr und mehr in die evangelikalen Gemeinde eindringt, wo man zum Beispiel den Stellenwert des Wortes Gottes nicht mehr so hoch hält. Man sagt, ja, Bibel, ja, aber so genau müssen wir es dann auch wieder nicht nehmen. Oder Sexualethik. Man sagt, ja, es ist schon wichtig, aber so genau ist es heutzutage auch nicht mehr. Und so werden viele Dinge, die über Generationen völlig klar waren, unklarer. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und es sind subtile Reformen, wo der Feind versucht, uns als Personen oder als Gemeinden zu unterwandern. Dann gibt es natürlich die Problematik, dass wir in den Gemeinden Konflikte haben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Gibt es bei euch Konflikte in der Gemeinde? Nein. Die letzten 2 Jahre, das war, haben wir in totaler Einmütigkeit hinter uns gebracht. Schön wär's. Wir haben sehr wohl Konflikte, weil der eine denkt das und der andere denkt das. Und der andere denkt aber, wenn es nicht so läuft, wie ich es meine, dann puh. Und dann entsteht Streit. Und es ist interessant, dass wir wiederholt von Paulus die Aufforderung zur Einmütigkeit haben. Diese Aufforderung brauchen wir ja deswegen, weil wir eben in Gefahr stehen, nicht einmütig zu sein. Und deswegen kommt die Aufforderung der Einmütigkeit ganz stark im Philipperbrief, den machen wir derzeit als Gemeinde gerade in einer Predigtserie durch. Ganz, ganz intensiv ermahnt Paulus die Christen zur Einmütigkeit. Und hier sagt er, ist Demut notwendig. Das ist eine Eigenschaft, eine Tugend, die nicht in uns drinnen steckt. Demut, uns unterzuordnen, uns einzufügen, das ist nicht eine menschliche Eigenschaft, sondern es ist eine göttliche Eigenschaft, die Gott in uns wirken kann und auch wirken muss, sonst streiten wir. Umgekehrt kann man sagen, und das ist vielleicht ein bisschen gewagt von mir, dort wo Streit ist, ist irgendwo mangelnde Demut. Das ist der Umkehrschluss und ich bin zunehmend davon überzeugt, dass es so ist. Das sind subtilere Feinde. Das sind Feinde von innen. Und jetzt kommt der schwierigste Feind überhaupt. Und das sind wir selber. Das ist das Problematischste überhaupt, weil wir vielfach riesige Schwierigkeiten haben, uns selbst zu erkennen. Calvin sagt, Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis. Diese beiden Elemente machen das Christenleben aus. Selbsterkenntnis, Gotteserkenntnis. Und so sagt Paulus im Römer 7, dass er mit sich selbst im Widerstreit steht. Und wir lesen dann im Römer 8, dass es notwendig ist, dass wir das Fleisch in uns überwinden. Also da ist ein Feind in uns drinnen, den wir überwinden müssen, wo wir aber auch die Verheißung haben, ihn überwinden zu können. Darum heißt es, seid wachsam. Jesus sagt, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch ist schwach. Und wir wissen aus dem Leben Davids, dass die schlimmste Sünde er dann begangen hat, als er sich sicher gewähnt hat. Er hat geglaubt, jetzt ist super, es geht mir gut, das Heer ist ausgezogen zum Krieg, aber er selber ist zurückgeblieben, wir wissen nicht genau warum. Er hat Zeit gehabt, Müßiggang, sieht von seiner Terrasse eine Frau und kommt auf den blöden Gedanken, dass er diese Frau unbedingt haben will. Furchtbar. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere fällt er in die tiefste Sünde, weil er nicht wachsam war. Er hat den Feind nicht mehr gesehen. Die anderen waren im Krieg, da war es völlig klar, die haben keine Zeit gehabt für so einen Blödsinn. Und so können wir auch sagen, dass Nachfolge, wenn wir aktiv in der Nachfolge stehen, das bewahrt uns vor Sünde. Wir haben keine Zeit. Ist doch toll, oder? Viele Dinge sind im Leben sehr, sehr einfach. Und ich weiß es bei mir, wenn ich in der Nachfolge stehe, ich habe keine Zeit für all den Blödsinn. Und da bin ich dem Herrn wirklich sehr, sehr dankbar, weil in meinem Inneren regen sich Dinge, die sind gar nicht gut. Deswegen, weil der Feind für uns heute viel subtiler ist, haben wir diese starke Ermahnung zur Wachsamkeit. Man darf nicht glauben, dass wir, wenn wir im Reich Gottes stehen, dass wir es so dahin plätschern lassen können. Es geht nicht. Es gibt diesen Spruch, das Leben ist kein Ponyhof. Ich möchte es übertragen, das Reich Gottes, die Gemeinde, ist kein Ponyhof, sondern da braucht es Wachsamkeit, weil die Gemeinde ist angefochten, umkämpft. Und es ist wichtig, dass wir mit Wachsamkeit unseren täglichen Weg mit dem Herrn gehen, sowohl als Einzelpersonen als auch gemeinsam als Gemeinde. Und einen Punkt, auf den ich jetzt nicht eingegangen bin, das ist, dass die Wachsamkeit, dass Jesus die Wachsamkeit auch immer mit der Dringlichkeit seiner Wiederkunft in Verbindung bringt. Der Herr ist nahe. Also wir dürfen nicht glauben, dass wir so vor uns dahin wandern können. Nein, der Herr ist nahe. Wir sind herausgefordert, uns um das Wesentliche im Leben zu kümmern und nicht links und rechts abzuweichen, sondern festzustehen und wachsam zu sein, festzustehen, stark und mutig zu sein. Ich möchte zum Schluss kommen, ich hoffe, es ist zum Ausdruck gekommen, dass diese Aufforderung so hart, so stark, so kräftig sie ist, ist eigentlich eine Ermutigung für uns, eine Verheißung. Denn wenn Gott uns das zusagt, wenn Gott uns sagt, sei stark, dann können wir uns sicher sein, dass er uns auch die Kraft dazu gibt, stark zu sein. Gott sagt uns nichts, was wir nicht tun könnten. Und in dem Sinn ist es eine Verheißung. Daher die Frage, fühlst du dich überfordert mit all dem, was auf dich einströmt? Du bist vielleicht wachsam, du siehst, worauf es ankommt. Aber das kann uns eben überfordern. Und darum heißt es dann, steh fest im Glauben. Aber vielleicht fühlst du dich ausgelaugt und schwach oder es beschleicht dich das Gefühl der Sinnlosigkeit. Macht das wirklich Sinn, was wir machen? Ich kenne dieses Gefühl. Und dann ist es wichtig, dass wir wissen, dass wir einen starken Gott haben und dass wir sagen können, jetzt erst recht. Jetzt erst recht will ich mutig und stark sein. Und Paulus sagt zum Beispiel auch in diesem, am Ende dieses Briefes, am Ende von 15. Kapitel, Vers 58, sagt er, der Herr, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Das ist doch eine wunderbare Zusage, die wir hier vom Wort Gottes bekommen. Und das möchte ich auch euch zurufen. Lassen wir dieses Bild der Eroberung des Landes, nehmen wir uns das zu Herzen, dass wir zwar nicht ein irdisches Land einnehmen, aber wir wollen ein geistliches Land einnehmen. Wir wollen eine Gemeinde sein, die ein Licht ist für Jesus Christus. Und nicht eine ersterbende, absterbende Lampe, die gerade nur so ein bisschen, ein paar Funken von sich gibt. Übrigens hätte ich gerne noch einmal das Bild, das ist weg jetzt. Weil bei diesem Bild sehen wir noch etwas, was ich in der Predigt auch genau auch kaum angesprochen habe. Denn er sagt, so dieser Kreis, das ist so der Weg, sagt er, der das Bild gemalt hat. Und es ist ja interessant, wir gehen nicht direkt sozusagen auf das Licht zu, auf das Zentrum Jesus, sondern es ist so ein bisschen in Kreisen, das ist so ein bisschen die Realität, die wir auch in unserem Leben haben. Aber was noch sehr schön ist, wir gehen nicht als Einzelpersonen, sondern wir gehen gemeinsam. Das ist so wichtig, auch immer uns immer wieder vor Augen zu halten. Wir gehen als Bruderschaft, als Gemeinde gemeinsam auf unser Zentrum Jesus zu. Und so dürfen wir stark und mutig sein. Ich möchte mit einem Gebet schließen. Danke von ganzem Herzen für das heilige Wort Gottes, für die Vielschichtigkeit deines Wortes. Danke, dass wir sehen dürfen, diese Aufforderung, stark und mutig zu sein, die hängt nicht im luftleeren Raum, sondern wir dürfen es für uns in Anspruch nehmen, weil Jesus Christus, unser Herr, stark und mutig war. Wenn wir jetzt in die Passionszeit, wenn wir jetzt in der Passionszeit sind, wenn die Karwoche vor uns liegt, dürfen wir uns besinnen darauf, dass Jesus den Weg gegangen ist und wir sind verwachsen und verbunden mit ihm und wollen auch diesen Weg gehen. Vater im Himmel, ich bete für jeden Einzelnen, der hier sitzt, wir beten für unsere Gemeinden, dass du uns Gnade schenkst, dass wir auf diesem Weg treu sind und deine Kraft, die mit uns ist, dass wir sie erleben dürfen. Amen.